Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Israelische Truppen rücken weiter gegen das Zentrum von Gaza vor. Dabei nehmen sie auch das Hauptquartier der UNO unter Beschuss. Wir reden mit einem israelischen Experten über das Vorgehen der Armee. Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen. Wir fragen nach dem erhofften Nutzen, nach dem möglichen Schaden von Rettungsmaßnahmen und Rettungspaketen. Später in der Sendung berichten wir über eine Schweizer Firma, die in der Krise noch wesentlich besser floriert als vorher schon. Über ein Bergbauunternehmen in Peru, das vor allem floriert, weil es den Anliegen der Einheimischen mit Gewalt begegnet. Und wir berichten aus dem Dorf Sipsen. Es wird in Kürze sehr flach herauskommen. Flach wie eine Landebahn. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Sell. Zuerst aber Herbert Ming mit dem Nachrichtenüberblick dieses Donnerstags des 15. Januar.
Der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen ging auch heute weiter. Israelische Truppen sind noch näher ans Zentrum von Gazastadt vorgestoßen. Granaten der israelischen Armee schlugen am Morgen auch im Hauptquartier des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge ein und verletzten Mitarbeiter. Ein Lagerhaus mit Tonnen Lebensmittelhilfe und ein Treibstofflager standen in Flammen. Beschossen wurden zudem das zivile Al-Quds-Spital und ein Hochhaus mit Medienbüros. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat bei Israels Regierung gegen den Angriff der UNO-Einrichtung protestiert. Israel entschuldigte sich, wies aber darauf hin, seine Truppen seien aus der Nähe beschossen worden. Aus dem Gazastreifen werden immer noch Raketen in Richtung israelische Grenzstädte abgefeuert. Beim Einschlag von solchen wurden in Beersheba 6 Israeli verletzt. Im Kampf gegen die Rezession in vielen Ländern des Euroraums hat die Europäische Zentralbank, die EZB, den Leitzins erneut deutlich gesenkt. Der wichtigste Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld verringert sich um 0,5 Prozentpunkte auf 2,0%. Damit ist der Leitzins der EZB auf dem tiefsten Stand seit 5,5 Jahren. Dem Antritt von Hillary Clinton als US-Außenministerin steht praktisch nichts mehr im Wege. Im Senat wurde ihre Nomination wie erwartet von der Kommission für Auswärtiges bestätigt. 16 Senatoren stimmten für Clinton bei nur einer Gegenstimme. Zwar muss noch der gesamte Senat zustimmen, dies gilt aber als Formsache. Clinton wird damit am 20. Januar die Arbeit als Außenministerin aufnehmen, zeitgleich mit Barack Obama, der dann als Präsident antritt. Zwei der größten Flughäfen Europas bauen aus. Am Londoner Flughafen Heathrow wird eine dritte Startbahn gebaut. Die britische Regierung hat dazu trotz Protesten die Bewilligung erteilt. Und auch der Bau einer weiteren Landebahn am Flughafen in Frankfurt am Main kann beginnen. Das Verwaltungsgericht hat alle hängigen Eilanträge gegen eine neue Landebahn abgelehnt. Die Flughafenprojekte in London und Frankfurt stoßen auf große Opposition von Umweltschützern und Anwohnern. Auf den Philippinen sind 3 Mitarbeiter des Roten Kreuzes entführt worden, darunter ein Schweizer. Bei den beiden anderen Entführten handelte es sich um einen Italiener und eine Einheimische. Entführt wurden die 3 Personen gestern auf der Insel Jolo, nachdem die IKRK-Delegation ein Gefängnis besucht hatte. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-il hat offenbar seinen 3. Sohn Kim Jong-un zu seinem Nachfolger ernannt. Das meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur unter Berufung auf gut informierte Geheimdienstkreise. Der 24-Jährige hat eine Beziehung zur Schweiz. Er besuchte eine internationale Schule in Muri bei Bern. Bisher hatte er keine wichtigen politischen Ämter. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-il ist vor Monaten von der Bildfläche verschwunden und soll im August einen Schlaganfall erlitten haben. Die Wirtschaftskrise hat Folgen auch für die Basler Zeitung. 22 Vollstellen werden gestrichen. Betroffen sind 27 Personen, 8 von ihnen werden entlassen. Es geht um Arbeitsplätze in der Redaktion, dazu gehören auch das Layout und das Korrektorat. Die BATS-Redaktion reagiert bestürzt auf die Pläne und will den vorgelegten Sozialplan nicht akzeptieren. Als weitere Maßnahme wird ab Ende Februar der Wochenendbund der BATS-Samstagsausgabe gestrichen. Vor knapp 3 Monaten hatte die BATS-Gruppe einen Gewinnrückgang von über 13% auf 7 Millionen Franken ausgewiesen, dies bei leicht höherem Umsatz. Das Schweizer Reiseunternehmen Hotelplan hat im letzten Geschäftsjahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Tochterunternehmen der Migros teilt mit, der Reingewinn sei von gut 68 Millionen Franken auf 5 Millionen geschrumpft. Für die rückläufigen Zahlen gibt Hotelplan mehrere Gründe an, darunter das schlechtere Sommergeschäft in Italien wegen der Finanzkrise sowie die schwächeren Währungen Euro und Pfund. Der weltweit führende Genfer Warenprüfkonzern SGS hat letztes Jahr den Gewinn um 38% gesteigert auf 692 Millionen Franken. Der Umsatz wuchs um 10% auf 4,8 Milliarden. Zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.382 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.041 Punkten minus 1,9%. Der Euro kostet 1 Franken 47,18, der US-Dollar 1 Franken 12,47. Das Wetter bis morgen Abend. Im Mittelland und in den Voralpentälern liegt morgen Hochnebel, welcher sich nur gebietsweise auflöst. Die Obergrenze liegt bei rund 800 Metern. In den anderen Regionen scheint trotz dünner Wolken meist die Sonne. Im Tessin kann es zunächst dichtere Wolken haben. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 2, im Süden 7 Grad. Am Samstag nimmt die Bewölkung dann zu und vor allem im Westen kann Regen fallen. Am Sonntag ist es in den Föhngebieten zuerst freundlich, dann kommt Regen auf und es wird windig. Die Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Schwerpunkt Gaza zu Beginn. Bomben auf die Stadt, Bomben auf die UNO. Wir berichten über den Tag und wir fragen einen israelischen Militärexperten, wieso den Straßenkampf? Dossier Wirtschaft am Schluss. Zinssenkung der EZB, 850 Milliarden Projekt der Amerikaner. Wir fragen den Experten Niklaus Blattner, was davon wirkt, was könnte auch schaden. Dazwischen Personenfreizügigkeit. Ist das wirklich eine Schicksalsabstimmung? Steinecker, Groß, Blocher vergleichen mit der EWR-Entscheidung. Vertrauen ist gut, prüfen ist besser. So verdient die SGS viel Geld. Und in der Krise noch mehr. Zustände wie in Abu Ghraib. Der Bergbau in Peru rendiert, koste es, was es wolle. Und die Perspektiven in Sipsen.
Well, I can't see a future.
I can't see a future. Die Stimmung im Dorf, das unter der neuen Startbahn von Heathrow verschwinden wird. Echo der Zeit. Israelische Truppen rücken näher an das Zentrum von Gaza-Stadt heran. Der Krieg erfasst immer mehr auch jene, welche den Opfern helfen wollen. Heute haben, wie gehört, mehrere Granaten im Hauptquartier des UNO-Hilfswerks für die palästinensischen Flüchtlinge UNRWA eingeschlagen. Israel erklärt den Beschuss mit dem Hinweis, seine Truppen seien ihrerseits aus unmittelbarer Nähe der Anlage beschossen worden. Zuerst die Ereignisse des Tages. Auslandredaktor Robert Stähli.
UNRWA-Mitarbeiter berichten, dass kurz vor Mittag während eines heftigen Gefechtes mehrere Granaten in ihrem Hauptquartier in Gaza-Stadt eingeschlagen hätten. Ein Lagerhaus mit Nahrungsmitteln, Decken und anderen Hilfsgütern stünde in Flammen. Und das sei ganz besonders gefährlich, weil sich in unmittelbarer Nähe auch ein großes Treibstofflager für die UNO-Fahrzeuge befände, berichtete der UNRWA-Mitarbeiter Chris Gunness in der BBC.
The workshop in our compound is in flames and nearby are loaded fuel tankers. So the situation is extremely dangerous and extremely serious.
Fernsehbilder zeigen, dass auch heute Abend noch immer dicker Rauch aus dem Gelände des UNRWA-Hauptquartiers steigt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat gegen den Beschuss von UNO-Einrichtungen im Gazastreifen bei der israelischen Regierung protestiert.
The UN compound in Gaza has been shelled again. I conveyed my strong protest and outreach.
Israelische Regierungsstellen haben den Beschuss des UNRWA-Gebäudes bedauert. Sie weisen aber darauf hin, dass Hamas-Kämpfer nicht nur aus einem Medienhaus, sondern auch aus unmittelbarer Nähe des UNO-Gebäudes israelische Soldaten beschossen hätten. Die israelische Armee hat sich nach den Worten von Aviv Shiron, dem stellvertretenden Generalsekretär im Außenministerium, demnach nur verteidigt.
Israel hat doch kein Interesse, UNO-Gebäude oder UNRWA-Leute anzugreifen. Was bringt es?
Trotz dem Granateneinschlag in seinem Hauptquartier, wo 700 Flüchtlinge Schutz gesucht haben, will die UNRWA die Arbeit im Gazastreifen fortsetzen.
Oh, we cannot abandon the people. There's 1.5 million people. There's now 700 of them here in the compound fleeing for safety.
Wir können die Flüchtlinge doch nicht einfach sich selber überlassen, meinte UNRWA-Direktor Chun Ging heute Nachmittag, als er mitteilte, seine Organisation werde ihre Arbeit von anderen Orten im Gazastreifen aus fortsetzen. Niemand sei mehr sicher, zumal die Kämpfe jetzt auch in sehr dicht besiedeltem Gebiet stattfinden würden.
Look, it's not safe for anybody in Gaza. That's the bottom line. That's what we've been saying.
Bei ihrem Vorstoß Richtung Stadtzentrum haben die israelischen Soldaten auch das Al-Quds-Spital getroffen, wo über 100 Patienten hospitalisiert sind. Das Gebäude, in welchem Feuer ausbrach, ist nach Meldungen des IKRK schwer beschädigt.
Robert Stähle. Weshalb tut die israelische Armee, was sie tut? Was kann die israelische Armee mit diesem Krieg überhaupt erreichen? Ich sprach darüber gestern, also noch vor der Bombardierung der UNRWA, mit dem ehemaligen israelischen Armeeoberst Jonathan Fiegel. Er arbeitet heute für das Institut für Terrorismusabwehr in Herzliya. Er und andere haben früher immer wieder gesagt, eines müsse die israelische Armee unbedingt vermeiden. Sie dürfe sich ja nicht in Straßenkämpfe in Gaza oder anderen Städten einlassen. Jetzt tut sie es doch, seit Tagen schon. Wieso?
I would suggest to say that initially street fighting is very, very difficult and the urban warfare is extremely difficult.
Ich würde sagen, grundsätzlich ist Straßenkampf natürlich sehr schwierig. Häuserkampf ist sehr schwierig. Es ist immer besser, wenn man sich nicht auf einen Straßenkampf einlassen muss. Das Problem war halt, dass sich die Hamas in die städtischen Gebiete zurückzog, nachdem ihre Frontlinien zusammengebrochen waren. Sie begannen einen Stadt-Guerilla-Krieg. Der Auftrag der israelischen Streitkräfte lautet, die operationellen Mittel der Hamas zu reduzieren oder zu zerstören. Da hat man keine Wahl mehr, sondern es ist eine reine Notwendigkeit. Man muss die Leute der Al-Qassam-Brigaden verfolgen und ihre militärischen Mittel zerstören und unterdrücken. Das ist keine freie Wahl, das ist ein Muss. Und genau das sehen wir jetzt seit einer Woche.
Aber das war ja schon klar, als der Krieg ausgelöst wurde, dass die Hamas sich von den Positionen nahe der Grenze sofort zurückziehen würde.
Well, the military prepared itself to all scenarios, whether it is klar or not clear from the beginning.
Nun, ob uns das von Anfang an klar oder nicht klar war, letztlich kommt es darauf an, was sich auf dem Schlachtfeld entwickelt. Jeden einzelnen Tag. Nun, hat die Verfolgung der Hamas auf den offeneren Gebieten nicht dazu geführt, dass sie entscheidend geschwächt worden ist. Aber wenn jetzt von städtischen Gebieten die Rede ist, vergessen Sie bitte nicht, dass der innere Bereich der Städte von den israelischen Streitkräften nicht betreten worden ist. Nur die Umgebung. Aber man kann da nicht einfach frei entscheiden, was man will. Was im Kampf getan werden muss, das muss getan werden. In der Kampfsituation muss man manchmal Entscheide treffen, die der öffentlichen Meinung nicht passen.
Was ist denn in der jetzigen Phase Ihrer Einschätzung nach das Ziel, das erreicht werden soll? Will man die Hamas massiv schwächen, politisch und militärisch, oder will man sie einfach in einen Waffenstillstand zwingen?
I think it's both. I think the pressure from the military point of view.
Es ist wohl beides. Der militärische Druck, die Zerstörung militärischer Bestände, das Verhindern von Raketenbeschüssen, das ist die erste Priorität. Aber die wird natürlich Auswirkungen haben auf die Motivation der Hamas, einen Waffenstillstand in Betracht zu ziehen. Das ist ein kombinierter Ansatz. Das militärische Ziel mit dem politischen Ziel im Hintergrund. Irgendwann wird beides zusammentreffen. Die Frage ist, wann man soweit ist und wie viel Druck auf die Hamas ausgeübt werden muss, bis es soweit ist, nämlich zu einem Waffenstillstand, der alle nötigen Elemente einschließt. Ende des Raketenbeschusses, das Problem des Waffenschmuggels durch die Tunnels und so weiter. Das ist ein kombiniertes Thema.
The problem of smuggling via the tunnels on the border with Egypt and so forth. So this is a combined issue.
Kann man die Hamas militärisch, nicht politisch, militärisch dazu bringen, keine dieser relativ primitiven Qassam-Raketen mehr zu schießen, wenn es ja schon damals nicht gelungen ist, als Israel den Gazastreifen noch besetzt hatte?
No, this is totally different. Your presentation is very mistaken. I'm sorry, sir.
Das ist eine andere Situation. Ihre Darstellung ist völlig falsch. Es tut mir leid. Als die Israelis den Gazastreifen besetzt hielten, gab es Raketenbeschuss, aber bei weitem nicht so heftig wie nach dem Abzug 2005. Seither haben sich die Zahlen dramatisch verändert. 2005 schossen die Hamas rund 290 Raketen auf israelisches Gebiet ab. 2008 waren es über 1200. Die Kämpfe in Gaza-Stadt dienen dazu, diese Waffen zu finden, die in Moscheen, Bunkern versteckt sind. Wenn wir diese Waffen nicht entschärfen, werden sie auf uns abgeschossen werden. Zudem geht es nicht nur um die primitiveren Qassam-Raketen, sondern auch um die viel gefährlicheren Grad. Die Hamas muss die strategische Lektion lernen, dass ihr Verhalten, die Tatsache, dass sie den Zyklus der Gewalt wieder begann, ihren Preis hat. Nicht nur einen politischen Preis, sondern es geht auch um die bleibenden militärischen Möglichkeiten. Für einen Waffenstillstand muss die Hamas genügend geschwächt werden, damit sie sich in die Realität schickt, sich nach ihr richten kann. For a ceasefire, Hamas has to be much more weakened in order to enable them to get and to comply with reality.
Der ehemalige Oberst der israelischen Armee, Jonathan Fiegler, arbeitet am Institut für Terrorabwehr in Herzliya. Es ist hier in der Schweiz wieder einmal von einer Schicksalsabstimmung die Rede am 8. Februar. Dann stimmen wir über die Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit ab. Schicksalsabstimmung. Diese Wortwahl erinnert an den 6. Dezember 1992. Damals stimmten wir über den EWR ab. Damals hieß es, die Schweiz würde schweren Schaden nehmen, sollte der EWR abgelehnt werden. Können die beiden Abstimmungen miteinander verglichen werden? Oliver Washington ist dieser Frage nachgegangen.
Franz Steinecker gehörte im Jahr 1992 zu den Verlierern. Der damalige FDP-Präsident tourte durchs ganze Land. Vergeblich setzte er sich für den EWR-Beitritt ein.
Ich war ja in sehr vielen Veranstaltungen im Vorfeld der EWR-Abstimmung. Und vor allem von den Gegnern wurde ja immer versucht, eine EU-Beitrittsdiskussion zu führen. Und am Schluss ist dann jeweils noch 5 Minuten oder 7 Minuten über den EWR diskutiert worden.
Bereits ein halbes Jahr vor der Abstimmung reichte der Bundesrat in Brüssel ein EU-Beitrittsgesuch ein. Damit war klar, der EWR sollte nur ein Zwischenschritt sein auf dem Weg in die EU. Und damit habe der Bundesrat Öl ins Feuer gegossen, erinnert sich Christoph Blocher, der grosse Sieger der damaligen Abstimmung.
Da war natürlich das Klima viel, viel hitziger, weil es natürlich um eine noch größere Frage ging als nur die Personenfreizügigkeit.
Die EWR-Abstimmung elektrisierte und spaltete die Schweiz. Tief war der Graben zwischen Isolationisten und Europa-Befürwortern. Nun aber geht es eben nur um die Personenfreizügigkeit. Insofern glaubt Franz Steinecker nicht an ein Nein wie damals am 6. Dezember 1992.
Die schweizerischen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen jeweils sehr pragmatisch ab, wenn es sich um konkrete wirtschaftspolitische Fragen handelt. Und ich sehe immer eine positive Möglichkeit für einen guten Ausgang, wenn das nicht belastet wird durch Identitätsfragen, wie es im Zusammenhang mit einem EU-Beitritt zur Diskussion steht.
Dass die Schweizerinnen und Schweizer Nein sagten zum EWR, war auch für SP-Nationalrat Andreas Gross keine Überraschung. Wie Blocher kämpfte auch er gegen den EWR. Es sei allerdings nicht die EU-Debatte gewesen, welche zu einem Nein geführt habe, ist Gross überzeugt. Vielmehr habe das Volk Nein gesagt, weil die Vorlage nicht durchdacht gewesen sei.
Man muss sich bewusst sein, die Schweiz glaubte bis Ende der 80er Jahre die europäische Integration ging es ja eigentlich fast nicht an. Das war ein ganz großer Fehler, der mit der Unterschiedlichkeit des Überlebens der beiden großen Kriege zu tun hat. Und dann hat man sich sozusagen wie überstürzt angenähert.
Dass die Schweiz einen großen Teil der europäischen Rechtserlasse hätte übernehmen müssen, ohne mitentscheiden zu können, sei völlig an politischen Sensibilität der Schweizer vorbeigegangen. Heute geht es nicht mehr um die helvetische Identität. So dürfte es schwieriger werden, eine Mehrheit von einem Nein gegen die erweiterte Personenfreizügigkeit zu überzeugen. Das weiss auch Christoph Blocher. Zudem kämpfen er und seine SVP heute an einsamer Front, während sie damals bei der EWR-Abstimmung auf die Unterstützung von einigen Linken und Grünen sowie der Bauern zählen konnten. Blocher sieht aber auch Gemeinsamkeiten zur damaligen Abstimmung.
Die Drohungen waren auch dieselben. Also man hat beim EWR gesagt, die Schweiz wird untergehen. Die wird also gar nicht mehr bestehen können, wenn man Nein stimmt. Und jetzt ist es ja auch wieder so, sagt man, wenn ihr Nein stimmt, dann wird es ganz schlimm. Dabei wird es, wenn man Nein stimmt, wesentlich besser. Oder weil die Rezession kommt, weniger nachteilig, als wenn man Ja stimmt.
Anderer Meinung ist hier Andreas Gross. Er unterstützt die Personenfreizügigkeit, aber auch ihn stört es, dass die heutige Abstimmung zu einer Schicksalsfrage hochstilisiert werde. Gleich wie damals die EWR-Entscheidung.
Fast immer gibt es eine Schicksalshaftigkeit. Also wir müssen mit dem Schicksal und der Katastrophe und keine Alternative, auch hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Stellt sich die Frage, wie solch schicksalhaftes Drama beim Volk ankommt. Das Schweizer Volk neige zur Pragmatik und werfe Bekanntes selten über Bord, sagt Franz Steinecker. Ob er recht hat oder nicht, am 8. Februar werden wir es wissen.
In der Tat. Schicksalsabstimmung damals und heute, Oliver Washington berichtete. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Gewinne dank Krise, das Geschäft mit der Kontrolle. Missbrauch mangels Kontrolle, der Bergbau in Peru. Opfer für den Verkehr, Simpson verschwindet für Heathrow. Und Maßnahmen in der Finanzkrise, Fragen an den Experten zu Zinsen, Inflation, Konjunkturpaketen und Schulden. Prüfen, verifizieren, zertifizieren, das ist das Geschäft des Genfer Konzerns SGS. Er prüft vieles auf ganz verschiedenen Gebieten. Damit lässt sich trotz Finanz- und Wirtschaftskrise nach wie vor gut Geld verdienen. Das zeigen die Geschäftszahlen. Offenbar ist der Wunsch nach Kontrolle groß, gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das sagen sich immer mehr Firmen. Sie wollen sichergehen, dass bei ihren Geschäftspartnern alles mit rechten Dingen zugeht, die bestellte Ware in der vereinbarten Menge und Qualität geliefert wird und dass gesetzliche Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Wenn es um solche Kontrollen geht, ist SGS gefragt. Als neutraler Inspektor, der unabhängig agiert, denn das macht die Kontrollen glaubwürdig für alle involvierten Parteien. Untersucht wird alles. Skandinavische Mobiltelefone, chinesische Spielzeuge, afrikanische Bergwerke oder amerikanische Maissorten. Das rund um den Globus mit 55.000 eigens dafür ausgebildeten Fachkräften. Das Geschäft des größten Warenprüfkonzerns der Welt läuft besser denn je. Mediensprecher Jean-Luc Debumont.
Die Resultate, die wir jetzt gerade publiziert haben, sind also Rekordergebnis. Mit einem zweiten Semester noch besser war als der erste. Das heißt, im Wachstum und in Margen.
Als im Herbst die Bankenwelt durchgeschüttelt wurde, sich die Finanz zu einer Wirtschaftskrise ausweitete und immer mehr Branchen unter Druck gerieten, da legte SGS auf seiner Erfolgsstraße noch einen Zacken zu. Ist die gegenwärtige Krise also gut für SGS?
Das ist ein bisschen zynisch, aber Krisen bieten effektiv gute Möglichkeiten für uns, ja, das stimmt.
Denn Krisen, ob groß oder klein, bedeuten oft Arbeit für SGS. Jüngstes Beispiel, der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. Gazprom beauftragte den Genfer Prüfkonzern damit, an verschiedenen Punkten der Gasleitungen den Druck zu messen. Das lieferte den Parteien einen Anhaltspunkt über die effektiven Gaslieferungen. Auch beim Milchskandal in China vor ein paar Wochen, als plötzlich melaminverseuchte Milch für Aufruhr sorgte, waren die Dienste von SGS gefragt. Der Konzern prüfte in kurzer Zeit Unsummen von Milch und Milchprodukten auf Verunreinigungen, um Transparenz zu schaffen. Solche Ad-hoc-Aufträge sind bei SGS Alltag.
Es ist Tagesgeschäft in dem Sinn, in Krisensituationen kommen die Leute schneller. Und was Sie von uns wollen eigentlich, ist ein Resultat. Aber die Geschwindigkeit an dem Moment ist absolut der Schlüsselpunkt. Rasch können ein Zertifikat erstellen, der sagt Ja oder Nein.
Das schaffe Klarheit für alle Beteiligten. Der Wunsch nach Kontrolle, Transparenz und Gewissheit ist in unsicheren Zeiten besonders groß, so die Erfahrung des Genfer Warenprüfkonzerns. Entsprechend blickt SGS zuversichtlich nach vorn und rechnet damit, dass die Finanzkrise in den nächsten Monaten noch den einen oder anderen Auftrag generieren wird. SGS-Sprecher Jean-Luc Debumont denkt beispielsweise an die zahlreichen Konjunkturprogramme, die jüngst ins Leben gerufen worden sind.
An diesen größeren Hilfspaket von verschiedenen Staaten, wo man wird Steuergelder investieren. Man kann darauf ziehen, dass verschiedene Regierungen werden auch die Nutzung dieser Gelder besser prüfen, vielleicht als bis anhin. Das sind genau zusätzliche Dienstleistungen, die wir bringen können.
Zudem sind Krisen wie die jetzige ein guter Nährboden für Regulierungen. Und das Einhalten neuer Regeln will überwacht sein. SGS schaut auf Wunsch allem und jedem auf die Finger. Aber wer überprüft den Prüfer selber? Noch einmal Jean-Luc Debumont.
Wir haben unsere eigene Equipe, die uns prüft. Ja, wir sind eigentlich ein guter Kunden von uns selbst.
Jean-Luc Debumont, der Sprecher von SGS, im Beitrag von Evelyn Kobler. Mit dem Linksruck in einigen Ländern ist in Südamerika eine Art Pluralismus entstanden. Länder wie Bolivien und Venezuela versuchen ihre Entwicklung mit einem Linksnationalismus voranzubringen. Andere wie Peru bleiben auf striktem marktwirtschaftlich-kapitalistischem Kurs. Das brachte zumindest bis jetzt hohes Wirtschaftswachstum. Aber es bringt auch Fehlentwicklungen. Ein besonders düsteres Kapitel des peruanischen Kapitalismus ist der Bergbau, Devisenbringer Nummer 1 im Land. Der Bergbau ist ein einziger übler Konfliktherd. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Es sind Szenen wie aus dem Abu Ghraib-Gefängnis im Irak. Aber geschehen ist alles in einem Kupferbergwerk im Norden Perus. Und zwar, als die Polizei und ein privater Sicherheitsdienst mit Knüppeln, Gummigeschossen und Hunden gegen einen Trupp reklamierender Indios vorgingen. Genau wie im irakischen Gefängnis Abu Ghraib misshandelten die Peiniger ihre Opfer aufs Schlimmste und verewigten alles auf Fotos.
Kriminalisieren die Proteste, ne? Por ejemplo, autorizan el uso de la arma, ¿no? En caso de protesta y cuyo personal que haga.
Es sei in Peru üblich, dass Proteste von Ureinwohnern gegen Bergbauinteressen kriminalisiert würden, sagt die Juristin Marlene Canales vom Dachverband der Indiovölker. Dekrete des Staatspräsidenten autorisierten das Sicherheitspersonal von Gruben ausdrücklich, Schusswaffen gegen Manifestanten einzusetzen. Zu den Misshandlungen ist es schon 2005 gekommen. Die offenbar von der Polizei gemachten Bilder sind aber erst jetzt publik geworden. Sie zeigen 28 Angehörige einer Indio-Gemeinschaft, Rücken an Rücken zusammengebunden, mit Plastiksäcken über den Köpfen und Fesseln an den Handgelenken. Auch blutüberströmte Opfer sind abgebildet. Und Polizisten, die die Unterwäsche der Frauen in der Demonstrantengruppe hochhalten wie Trophäen.
Para él, los pueblos indígenas constituyen un atraso, un obstáculo, una perturbación para que pueda generarse pues el beneficio de las empresas con quienes él ha convenido.
Für die Juristin Marlene Canales ist es ein sehr typischer Fall. Wenn Indio-Gemeinschaften sich gegen Bergbauinteressen zur Wehr setzten, dann stünden der Staat und die Minenbetreiber zusammen. Perus Regierung werde nicht müde, mit Gesetzen und Dekreten den Bergbau zu bevorteilen, der hinter dem Wirtschaftsboom der letzten Jahre stehe. Für die Regierungspolitiker stünden die Indios und ihre althergebrachte Subsistenzwirtschaft dem Fortschritt im Weg, so die Rechtsanwältin.
A los promotores de la consulta lo denuncian por delito, por terroristas, imagínense, o sea, solamente por hacer un procedimiento de consulta. Eso es increíble y ahorita están con.
Die Misshandlungen protestierender Bergwerksgegner seien nur der sichtbarste Teil der Aktionen zum Schutz der Bergbauinvestitionen. Alle offiziellen Bemühungen liefen darauf hinaus, der breiten, gegen die Kupfergrube gerichteten Bürgeraktion in Nordperu das Genick zu brechen. So seien 17 ihrer Anführer terroristischer Umtriebe angeklagt, bloß weil sie eine Konsultativabstimmung über das neue Bergwerk verlangt hätten und das Gesetz solche Mechanismen nicht vorsehe. Bis heute kämpfen die während der Demonstration auf dem Minengelände schwer misshandelten Indios für ihr Recht. Vor den Institutionen Perus haben sie einen ungewöhnlich schweren Stand. Die Polizei weigert sich, die verantwortlichen Beamten zur Rechenschaft zu ziehen. Kurz nach dem Vorfall schaltete sich ein Staatsanwalt ein. Dessen Ermittlungen endeten sogar mit einer Anklage. Die Minenbetreiberin verklagte die 28 geschundenen Mitglieder der Protestgruppe wegen Hausfriedensbruch. Und aus Opfern wurden Täter gemacht.
London Heathrow ist der verkehrsreichste Flughafen Europas. Man operiert dort schon lange an der Kapazitätsgrenze. Und noch mehr Fluggesellschaften wollen Heathrow anfliegen. Heute entschied der britische Transportminister, es werde eine dritte Startbahn gebaut. Die Zahl der möglichen Flugbewegungen steigt damit von 480.000 auf 700.000 pro Jahr. Die Kritiker des Vorhabens sagen, Heathrow sei schon immer am falschen Ort gewesen und die Erhöhung der Kapazität werde unweigerlich die Emissionsgrenzen verletzen. DRS-Korrespondent Martin Aliot besuchte gestern Sipson, das Dorf, das der neuen Startbahn weichen muss.
Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben, sagte Christus zu Petrus. Die Bewohner des Dorfes Sipson bei Heathrow kommen sich jetzt verraten vor. Gestern, anlässlich eines Besuchs, protestierte ein unsichtbarer Hahn in einem Verschlag neben einem Reihenhaus. Im Gartenzentrum von Sipson sitzt der Betriebsleiter Nick Clark auf seinen neuen Gartenstühlen.
Yeah, this site will go completely and you would be sitting at the end of runway 3.
Hier wäre das Ende der neuen Startbahn, sagt er.
It is a strange thought, yeah. I feel that it will happen. I think it's just a matter of time.
Ein eigenartiger Gedanke gibt er zu, aber deshalb nicht weniger wahrscheinlich.
The whole village of Sipson, which would be 700 to 800 residential properties.
Sipson mit seinen 700 Häusern, zwei Kirchen, der Post und dem Coiffeur würden dem Erdboden gleichgemacht.
Would be flattened.
Sipson geht auf sächsische Siedler im 9. Jahrhundert zurück, die vom fruchtbaren Boden westlich von London angelockt wurden. Noch heute ist das etwas vorstädtisch angehauchte Straßendorf von Wiesen und Feldern umgeben. Der Fluglärm grollt dauernd und dumpf im Hintergrund. Angela, die Postbotin, kennt alle Leute hier. Es wäre eine Schande, wenn alles verschwände. Vor allem aber wollten die Leute endlich Klarheit.
I think people just want to know one way or the other now, really, because they in limbo at the moment.
Die haben sie heute Nachmittag bekommen. Die dritte Startbahn wird gebaut. Dazu ein Ableger für neue Hochgeschwindigkeitszüge. Der Pächter der spätmittelalterlichen Dorfkneipe King William IV verliert nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern auch sein Privathaus. Wird er hier in der Gegend bleiben?
Well, the way this country's going, I don't think I want to stay in England. You know what I mean? That's a be-all and end-all of it. You know what I mean? I can't see a future. You know what I mean? Maybe I'll go somewhere hot and sunny. I don't know.
Er sieht für ganz England keine Zukunft. Vielleicht zieht er einfach in ein sonniges Land. Diese Resignation hat auch etwas mit der Wahrheitsliebe der Flugbranche zu tun. Seit Jahrzehnten hat Heathrow jedes Versprechen gebrochen, jede Wachstumsgrenze verletzt. Schon jetzt brechen die Luftemissionen die europäischen Limiten, wie sie ab nächstem Jahr gelten werden.
It's just they plan to put an airport the size of Gatwick alongside Heathrow.
Sie wollen einen Flughafen von der Größe von Gatwick neben Heathrow bauen, empört sich Linda McCutcheon, die Sekretärin der lokalen Gegner. Das kann man doch nicht machen.
I mean, you can't do that.
42 Jahre ihrer Familiengeschichte verschwenden unter Beton. Aber
we will win because the two other parties, Conservatives and Lib Dems, have come out against a third runway.
Wir werden siegen, denn die Konservativen werden das Projekt nach der nächsten Wahl begraben. In der Tat wird es gerichtlichen und administrativen Widerstand geben. Greenpeace hat eben eine Wiese hinter der Dorfkneipe erworben, die zerstückelt und an Hunderte von renitenten Neubesitzern verkauft werden soll. Die Klimaschutzpolitik der britischen Regierung ist wirtschaftlichen Erwägungen geopfert worden, sagt die Opposition. Geraldine Nicholson, die Präsidentin des gegnerischen Komitees, weiß auch warum.
It's the Department for Transport who are pushing this. They deal with planes, trains and automobiles. They don't deal with people. And that's the problem.
Das Transportministerium kümmert sich um Autos, Züge und Flugzeuge, nicht um Menschen.
Martin Aliot war in Sipson, dort, wo nach dem heutigen Entscheid der britischen Regierung nächstens eine Startbahn durchführen wird. Es ist 18.35 Uhr, wir kommen zum Dossier. Noch einmal $850 Milliarden. Barack Obama legt ein Riesenpaket obendrauf, auf einen Turm von anderen astronomisch teuren Rettungspaketen. Deutschland hat das auch getan, ebenfalls ein weiteres, ein 50-Milliarden-Programm. Und jetzt senkt die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder, um ein halbes auf 2%. Alles Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise. Was von alledem nützt da noch, was schadet vielleicht? Niklaus Blattner war Wirtschaftsprofessor, er hat die Bankiervereinigung geleitet, er saß im Direktorium der Nationalbank. Ich wollte von ihm Verschiedenes wissen. Zuerst ein halbes Prozent runter, bringt das was? Lässt sich das quantifizieren?
Quantifizieren können wir das nicht. Das hängt von vielen Dingen ab, die in den Volkswirtschaften, die betroffen sind, sehr komplex ineinander hineinspielen. Aber es ist zweifellos so, dass durch diese zusätzliche Zinssenkung der EZB die Finanzierung des Kreditwesens im Euroraum erleichtert worden ist.
Warum ist denn der Zins der EZB immer noch so hoch im Vergleich zu anderen, also 2% im Vergleich zu 0% bei den Amerikanern?
Das eine liegt daran, dass die EZB grundsätzlich die Meinung vertritt, dass man nicht alle Munition auf einmal verschießen sollte. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die EZB noch nicht derselben Auffassung hinsichtlich der Dringlichkeit der Maßnahmen ist, wie das im Falle des US Fed der Fall ist. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Lage in den USA dank der großen Bedeutung des Finanzsystems dort wesentlich dramatischer sich entwickelt hat, als das bis heute noch im europäischen Raum der Fall ist.
Zinssenkungen beinhalten das Risiko der Inflation, sagt man immer, deswegen wahrscheinlich auch die Zurückhaltung der Europäer, schneller vorwärts zu machen. Gibt es Anzeichen schon dafür, dass diese Gefahr sich realisiert?
Es lässt sich nicht feststellen, dass wir unmittelbar vor einem Wiederankurbeln der Inflation uns befinden, weder in den Konsumentenpreisindizes noch an den Kapitalmärkten. In den entsprechenden Indikatoren lässt sich noch keine Verschärfung der Inflation beobachten. Zu erinnern ist ja auch noch an die sehr tiefen Erdölpreise und an die Entspannung an den Rohwarenmärkten.
Nun hört man immer wieder, dass das Bankensystem noch immer nicht so funktioniert, wie es sollte, dass die Kredite nicht laufen, wie sie sollten. Wenn das so bleibt, trotz all dieser Zinssenkungen, trotz all der Maßnahmen, ist es denkbar, dass die konventionelle Geldpolitik hier einfach an ein Ende kommt?
Die Geldpolitik kommt an ein gewissermaßen praktisches Ende dann, wenn die Zinsen so ungefähr bei Null angelangt sind. In diesem Fall ist es besonders dringlich, dass die Fiskalpolitik den Stab ergreift in dieser Stafette und diese fiskalpolitischen Programme, die Investitionsprogramme, die Konjunkturprogramme sind ja jetzt, wie Sie eingangs gesagt haben, unterwegs, auch bei uns und auch im Euroraum. Und das ist sicher das, was getan werden muss.
Aber nicht ganz ohne Gefahren. Also die Schweiz macht jetzt ein zweites Paket, Deutschland mit 50 Milliarden, wir haben es gesagt, Obama mit 850 Milliarden. Das bringt ja immense Schuldenberge. Von wo an wird das problematisch in einer Volkswirtschaft?
Diese Schuldenberge werden dann problematisch, wenn sie dazu führen, dass im Moment der konjunkturpolitischen Programme und der geldpolitischen Lockerung die Investoren und die Haushalte damit zu rechnen beginnen, dass ihnen die restriktive Geldpolitik zwecks Bekämpfung der späteren Inflation und die zusätzlichen Steuerbelastung zwecks Abbau der Schulden einen Strich wieder durch die Rechnung machen werden. Und das geht dann schon in die heutigen Überlegungen und Investitionsentscheide, sogar in die Konsumentscheide der Haushalte ein. Das könnte dazu führen, dass unter dem Strich viel weniger aus der ganzen Aktivität herauskommt, als ursprünglich eigentlich gehofft worden ist.
Das heißt, für Sie ist die Gefahr, dass das nicht all das auslöst, was man gern hätte, größer als quasi die absolute Zahl der Schuld, die sich da akkumuliert?
Ich denke, die Schulden sind ein Problem, aber sie sind eben umso mehr ein Problem, als eben dabei nichts Handfestes und dauerhaft Ertragbringendes herausschaut. Deshalb sollte man bei diesen Konjunkturprogrammen vor allem Investitionen vorantreiben, die auf die mittlere Frist auch das Wachstum wieder fördern. Hingegen sollte man eher zurückhaltend sein bei Ankurbelungen des bloßen privaten Konsums. Einkommensverbesserungen der Haushalte, zum Beispiel infolge von Steuersenkungen, können zum Beispiel auch dazu führen, dass man einfach mehr spart, als dass man mehr konsumiert.
Sie haben gesagt, dass die größte Gefahr sei eigentlich nicht die Schuld per se, die auch, aber noch größer sei die Gefahr, dass die Konsumenten und die Firmen erkennen, dass später Steuererhöhungen kommen, die das alles wieder zunichte machen und dann bleibt man zurückhaltend. Jetzt kommt der deutsche Finanzminister und sagt, ich will eine Verfassungsbestimmung, die festlegt jetzt schon, dass in besserer Zeit zurückgezahlt werden muss. Das hieße ja, dass wir effektiv diese Steuererhöhung befürchten müssen, wir Konsumenten. Ist das ein Fehler?
Es muss nicht heißen, dass der deutsche Staat die Steuern erhöhen wird, sondern es sollte heißen, dass in Zukunft, wenn es dann wieder besser geht, die Ausgaben des Staates entsprechend reduziert werden, sodass aus den Einnahmeüberschüssen die Steuerlast wieder abgebaut werden kann. Das ist genau auch das Prinzip der Schuldenbremse in der Schweiz, welche in der Verfassung festgeschrieben ist und welche den Bund seit 2003 dazu verpflichtet, die Ausgaben und Einnahmen über den Konjunkturzyklus hinweg auszugleichen.
Das heißt, Sie sind an sich mit seiner These im Großen und Ganzen einverstanden. Jetzt ist das ja eigentlich die Festschreibung der keynesianischen Politik, einer bestimmten Wirtschaftstheorie, die besagt, der Staat muss sich antizyklisch verhalten. Wenn wenig Geld da ist, muss er Geld bringen. Wenn viel Geld da ist, muss er es abziehen. Ist es klug, eine einzelne Wirtschaftstheorie in die Verfassung zu schreiben?
Es ist eine ergänzte keynesianische Theorie. Die Ergänzung besteht vor allem darin, dass man explizit auf die Schulden, die geöffnet werden in der Rezession, zwecks deren Bekämpfung, ins Kalkül aufnimmt und eben den Investoren und Haushalten bereits klar vor Augen führt, dass diese Schulden nicht ins Uferlose wachsen werden, sondern dass der Staat sich verpflichtet, zurzeit dann wieder entsprechende Maßnahmen zum Abbau dieser Schulden zu ergreifen.
Der Ökonom Niklaus Blattner, er war unter anderem Geschäftsleiter der Bankiervereinigung und Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.